SRF 3 Fokus.
Präsentiert von Ramseyer Apfelschorle.
Das ist der Fokus. Mein Name ist Tom Giesler, mein Gast der Erich Vogel, der berühmteste und erfolgreichste Schweizer Fußballmanager der letzten 20 Jahre. Und wenn all das stimmt, was ich über Sie gelesen habe, dann sind Sie eigentlich der perfekte Bösewicht für einen James-Bond-Film. Herr Vogel.
Ja, das kann man von außen so sehen. Es gibt Leute, die das so eine Meinung vertreten. Die mich näher kennen, glaube ich nicht, dass sie seine Antworten überkommt. Aber ich bin einer, der über Schattenseiten des Menschen auch vielleicht mal etwas sagt. Meine Meinung hat lieb Gott, wo er die Menschen geschaffen hat, hat er einen recht schlechten Tag eingezogen, weil er hätte es ein bisschen besser machen können. Er hätte uns wirklich ein bisschen gewisse Qualitäten geben, die wir leider nicht im nötigen Ausmaß haben. Und
wir wollen Sie natürlich ein bisschen näher kennenlernen im Verlauf der nächsten knapperen Stunde. Ich gebe Ihnen ein paar Stichworte, warum dass ich auf die Einschätzung komme, rein von dem, was ich gelesen habe. Ich habe gelesen, intrigant in Ihrem Zusammenhang. Ich habe gelesen, machtbesessen, dämonisch, Hassfigur und sogar der Begriff Finsterling ist da vorgekommen. Sind Sie so ein Finsterling? Sie machen auf mich nicht den Eindruck.
Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt ein Ausdruck, den ich überhaupt nicht kenne, Finsterling. Also was man da darunter versteht, müssen Sie die fragen, die das geschrieben haben. Also so empfinde ich überhaupt nicht. Machtbewusst, ja, selbstverständlich. Aber gerade das ist jetzt so ein Wort, wenn Sie mit den Leuten in den Entscheidungsträgern in der Wirtschaft reden, also Leute, die vorgesetzte Funktionen haben, dann erzählen Sie immer von Verantwortung. Und Sie sagen natürlich nicht Macht, das sagen nicht so das Entscheidende, Sie sagen eigentlich relativ wenig, und das stimmt natürlich nicht. Wenn du ein Entscheidungsträger bist, brauchst du Macht, du musst Ideen durchsetzen können. Und etwas durchsetzen gegen den Willen von einer beharrenden Mehrheit, das gibt sehr oft Verletzungen, das gibt Unruhe, das gibt Spannungen. Und darum ist sozialpsychologisch einer, der hersteht, ich bin ein Machtmensch, der ist natürlich verschossen. Und das habe ich schon mehr als einmal gesagt. Und das stört mich überhaupt nicht, weil das stimmt. Es gibt keine Möglichkeiten, etwas zu führen, ohne dass man Macht hat. Und das zu negieren oder zu verharmlosen, ist für mich, ja, es ist nicht ganz ehrlich.
Ich lasse Sie gerade in Ruhe mit Beschreibungen über Ihre Person, die ich aufgeschnappt habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung. Eine möchte ich noch. Der Erich Vogel ist einer, der über Leichen geht, alles besser weiss, unsensibel, stur, rücksichtslos.
Ja, ich weiß, woher das kommt. Ich habe mal einen Vortrag so angefangen in Basel und dann gezeigt, wie man etwas eigentlich von zwei Seiten sehen kann.
Das ist nämlich eine Aussage von Ihnen selber,
ja, das
über
sich, eine
Selbstbeschreibung.
Ich weiss, es ist eine Selbstbeschreibung in Basel vor etwa 300 Zuhörern habe ich das gesagt und habe ihnen dann das Gegenteil natürlich dann aufzeigen, was man eigentlich mit der gleichen Qualität auch kann sagen. Durchsetzungsstark, hat eine klare Linie, weiß, was er will, zielorientiert. Und das sind jetzt die vier positiven Benennungen und das andere sind die vier negativen. Und jetzt kommt es nur darauf an, wie Ihnen ein Mensch gegenübersteht. Will er sie negativ sehen, dann sagt er Ihnen, machtbewusst geht über Leichen. Oder sagt er, ist die andere Seite, nein, der weiss, was er will, der hat eine klare Linie, der geht direkt aufs Ziel los. Und mit dem müssen sie leben, also das kann ich nicht verhindern. Und wenn man sich ja selber mal so beschreibt, das ist natürlich ein Fressen für die Medien, oder? Und das habe ich gewusst, dass da irgendetwas kommt, aber es stört mich hinten und vorne nicht.
Jetzt ist es so, wenn man über Leichen geht, dann hinterlässt man Leichen, das sind dann genau die, die so über einem reden. Stört Sie das gar nicht? Oder suchen Sie das?
Nein,
das Image als Bad Guy?
Nein, Leichen habe ich sicher nicht hinterlassen, aber es ist klar, ich habe Machtkämpfe gewonnen. Man mich will absagen und dann habe ich auch schon gewonnen und habe also natürlich auch schon verloren. Das ist normal in diesem Business. Ich bin dreimal von GC entlassen worden. Aber viermal geholt. Das ist eher rekordverdächtig. Und es gibt Momente, wenn man so etwas liest, dann verschrickt man. Und das geht bei mir dann manchmal einige Sekunden, manchmal ein paar Minuten, vielleicht auch schon mal ein paar Stunden. Und dann ist es wieder abgelegt. Komm, reg dich nicht auf. Die so über dich reden, kennen die zum allergrößten Teil nicht. Und mit dem musst du umgehen können. Und ich schaue es wenig zurück. Ich versuche eigentlich immer in Zukunft Möglichkeiten zu erspähen. Was kannst du noch machen? Was läuft noch? Was tut dich noch herausfordern? Und wie älter das sie werden, wissen sie natürlich immer, das ist ein Zeitproblem. Mit 73 hat man nicht mehr eine Zukunft von 20 Jahren vor sich. Sondern geht zielgerichtet auf kleinere Ziele los. Und dass es Verletzungen gibt da dabei, das ist mir schon klar. Dass ich nicht sensibel bin, das weiss ich. Und sehr sensibel sein ist ein Widerspruch, um nachher grosse Ziele können zu erreichen.
Aber Sie sind jetzt 73, Sie sind nicht erst seit heute vom Charakter her so zielstrebig, wie Sie es sagen. Normalerweise wird ein Mensch gern auch geliebt. Oder man strebt auch danach, dass uns andere Leute gern haben. Ich nehme an, das ist Ihnen auch angelegt.
Das ist ganz klar, aber es kommt darauf an, von wem Sie geliebt werden wollen. Begreifen Sie, wenn Sie von der grossen Masse geliebt werden, dann machen Sie einen Kompromiss nach dem anderen, dann erzählen Sie immer das, was wir jetzt gerade hören. Sie sind immer im Mainstream rein. Und wenn Ihnen eigentlich die Akzeptanz von einer kleineren, von Ihrer Umgebung, von der eigenen Frau, von der Verwandtschaft, von Ihren Freunden genug ist, dann müssen Sie sich weniger anpassen. Und mich hat die grosse Masse nicht interessiert. Wenn Sie in den Spitzensport gehen, dann müssen Sie einfach etwas, also im Fußball ist es klar, Sie müssen einfach gewinnen. Zweitens, vor allem bei GC, ist eine Niederlage. Und es ist nicht hure glatt. Und das ist jetzt ein sehr egoistisches Motiv. Wenn ich am Samstagabend einen Match verloren habe, ob als Trainer oder Sportdirektor, kann ich sagen, dann habe ich einen miesen Sonntag gehabt und ich habe der Familie einen miesen Sonntag verbreitet. Und das mache ich dann lieber alles unter der Woche, dass ich gönne, als dass ich am Sonntag Familie verrückt mache und mich verrückt mache. Und der Zug, wie ich dann alles einem Erfolg unterstellen, das ist sicher kein sozialer Zug. Das ist klar, Spitzensport hat nichts mit Sozial zu tun. Das ist teilweise recht asozial, was da oben abgeht. Aber wenn Sie sich verschrieben haben, also wenn ich mich dem verschreibe, dann wollte ich zu den Gewinner gehören und nicht zu den Verlierern.
Sie haben die beiden Buchstaben GC jetzt schon zweimal erwähnt. Das Gespräch hat erst gerade angefangen. Wir können natürlich noch auf GC sprechen. Ihre grosse Zeit, 88 bis Ende 90er Jahre, 11 Jahre Manager, Sportdirektor von dem erfolgreichsten GC, glaube aller Zeiten. Ich möchte zuerst den Mensch Erich Vogel noch ein bisschen umreissen. Wenn Sie von Freundschaften und von Freunden redet, braucht man als Mensch wie Sie mehr Freunde, weil man einfach auch verdammt viele Feinde hat, die man da auf einer Waage ein bisschen aufwiegen muss?
Nein, ich glaube, Freunde sind bei den meisten Menschen sind das ja an einer Hand abzuzählen. Also die Menschen, die mir gegenüber sind und dann erzählen, mit wem sie alles befreundet sind, da habe ich sofort eine gewisse Skepsis. Da frage ich mich, wie denn das kann stattfinden, dass man da 50 und 100 Freunde kann haben, wo man sich austauscht, dann muss es recht an der Oberfläche bleiben. Und Sie wissen, dass bei den Männern Freundschaft dann eigentlich eher, die Männer sind ein bisschen weniger abhängig von Freundschaften, bei Frauen ist es ein bisschen intensiver. Und bei mir weiss ich, dass ich ein gewisser Einzelgänger bin, dass ich meinen Weg gehe und ja, eben, dass nicht von allen geliebt wird und aber es ist klar, es gibt Leute, wenn die mir etwas sagen, dann höre ich sehr genau her und überlege mir, was jetzt da auf einem zukommt. Das ist ja logisch, dass jeder gehört lieber das Positive, aber das, was man natürlich viel mehr einfährt, ist das Negative. Und da müssen sie sich überdenken, ihr Verhalten, ihr Denken, das bleibt einem nicht erspart. Und im Fußball haben sie halt immer wieder mit Rückschlägen zu tun und das härtet einem dann ein bisschen ab. Also die erste Entlassung, da verstecken sie sich 14 Tage, bei der zweiten geht es noch ein paar Tage und bei der dritten nehmen sie es auf die leichte Schulter, weil wir wissen, es gehört zum Geschäft, ja, musst du durch.
Also haben Sie mehr Mühe gehabt, in jungen Jahren abgelehnt zu werden, als dass Sie es heute mit 73 haben?
Ja, natürlich. Schauen Sie, als Metzgersohn im Industriequartier geboren zu werden, das, im Moment, wo man dort ist, als Bub, habe ich das natürlich nicht empfunden. Ich war bei den Kollegen gewesen. Und sobald das sie, der Fußball hat mir, dann ich mit 13 im Fußball gekommen, bin ich mit anderen Schichten in Kontakt gekommen. Und dann habe ich sofort gemerkt, merci, die haben eine andere Ausbildung, die haben andere Möglichkeiten, als ich das habe. Ohne dass ich jetzt je würde einen Vorwurf machen an meine Eltern. Aber wir haben die schlechteren Lehrer gehabt damals. Heute ist es anders. Heute sind die sozialen Lehrer im Industriequartier und die guten, weil es Ausländer sind, die auf die können eingehen. Wir haben damals die gehabt, die nichts anderes gefunden haben, mehr oder weniger. Und das war eine Benachteiligung. Und das hat dann eigentlich bei mir so ein gewisses Rebellentum hervorgerufen. Ich bin mit...
Bevor Sie in den Fussball gekommen sind, ja. Bevor Sie zu GC gekommen sind als junger
Bruder? Ja, schon dort in der Schule habe ich gemerkt, ich habe sehr oft rebelliert gegen Ideen, gegen das Verhalten, gerade auch wieder von den Lehrern. Ich bin immer ein bisschen Anführer gewesen und habe gemerkt, die Benachteiligung, die wir eigentlich dort haben, das musst du überwinden. Ich wollte in eine Mittelschule gegangen und bin ein sehr, sehr 4,2 Schüler gewesen. Also hätte ich eigentlich gar nicht in eine Mittelschule gehört. All meine Kollegen, die haben handwerkliche Berufe gelernt. Und ich habe zwei linke Hände, habe das nicht gemacht. Und bin dann so fast vor dem Mieux bin ich in die Mittelschule gegangen. Und dort sind mir natürlich die Augen dann ganz zünftig aufgegangen. Da habe ich gemerkt, dass die Kollegen sind alle vom Zürichberg oder von Küsnach Zollikon hergekommen. Und da hatte ich einen Nachholbedarf, der wahnsinnig war. Ich musste Privatstunden machen, ich musste büffeln, wie ein Idiot.
Damit also dort ist der Ehrgeiz erwacht oder hat es den Ehrgeiz
im Erichobo? Dort ist er erwacht, weil in der Schule bin ich alles andere als ehrgeizig.
Es war ja nicht nur die Mittelschule, wo Sie in ein komplett anderes Umfeld gekommen sind, auch wo Sie Ihren Vater, Metzger, im Kreis 5, im Industriequartier von Zürich, hat Sie wollen zu GC bringen als Junior. Sie sind, glaube ich, haben mehr Richtung FCZ tendiert als junge.
Ja, all meine Kollegen haben beim FCZ gespielt.
Arbeiterquartier natürlich.
Natürlich. Damals war es natürlich ausgeprägter wie heute. Oder? Und aus dem Arbeiterquartier bist du zum FCZ. Und nur dank seiner Beziehungen habe ich zu GC. Also ich kann nicht wählen, ich musste zu GC.
Ein grosses Vorkommen mit Ihnen offenbar, dass Sie ein anderes Leben können leben als er es gelebt hat. Dass Sie ein besseres Leben vielleicht können leben. Weil GC, man muss schnell sagen, GC Rekordmeister damals schon in den 50er Jahren, die, noch mehr als später dann, der Nobelclub, also der Club der oberen 10'000. Und dort hat Ihr Vater Sie verpflanzen, weil er etwas Grosses vorgehabt offenbar.
Ja, wie gross es das vorgehabt hat, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Aber er war stolz, dass er mich in GC gebracht hat, weil damals hat es ganz strenge Aufnahmebedingungen gehabt. Also Juden zum Beispiel sind nicht zu GC gekommen. Die Väter mussten Vorgesetzte sein. Also ein Malermeister ist nicht zu GC. Das ist noch ein trübes Kapitel von GC. Zum Glück heute natürlich völlig abgeschlossen. Also GC ist heute ein offener Verein.
Was hat denn Ihr Vater als Metzger für Beziehungen gehabt, dass er Sie dort einschliessen konnte?
Einer von seinen grossen Kunden, wo er also das Fleisch geliefert hat, ist bei GC im Vorstand gewesen. Und das hat er benutzt, die Beziehung hat er benutzt, mich dort einzuschliessen.
Ist der Vater schon der Mischler gewesen, der Sohn dann später auch geworden ist?
Sonst war er kein Mischler gewesen, aber dort hat er gemischelt, eindeutig, ja.
Sie haben ja auch später, Schule ist dann nicht der einfachste Weg eingeschlagen. Sie haben die Matur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Bei der AK sind dort rausgeflogen. Dort schon zu vielen Leuten auf die Füsse trampen?
Nein, dort nicht. Dort, der erste Teil der Matur habe ich noch mit der AK gemacht. Und dann habe ich ein Zwischenjahr gemacht. Man konnte ein Jahr lang unterbrechen. Und im ersten halben Jahr bin ich einfach nicht mehr in die Schule gegangen. Dann habe ich den Sommer genossen. Ich habe schon gelernt. Und als ich wieder zurückkam, haben sie gesagt, ich muss gehen, weil ich gehe sicher durch die Matur durch.
Wo war der Vogelschein Ehrgeiz plötzlich?
Und dann bin ich, direkt habe ich gesagt, sie in dieser Klasse. Ich sage, nein, ich komme durch, aber da bin ich immer nicht einmal durch. Und es ist dann zufällig, in St. Gallen ist der zweite Teil von der Matur gewesen, habe ich dann den gesehen, wo meinem Geleiter hat mir gesagt, dass ich durchkomme und was er nicht hätte dürfen, da bin ich zu ihm gegangen. Sie haben dann nicht recht gehabt. Ich bin durchgekommen. Ich bin nicht sicher, dass alle von meinen Kollegen durchkommen.
Also Sie haben das dann in eigener Regie, haben Sie sich die Matur gekämpft, sozusagen?
Ja, Mathe und Latein und alles in eigener Regie müssen machen. Also bis morgen um 4 Uhr haben wir geschafft. Und das hat mir noch ein Kollege geholfen. Das muss ich sagen, ein ganz allein hätte ich es nicht geschafft. Und so noch eine Ehe auseinandergebracht, weil der ist mehr bei mir daheim und hat mir geholfen, als er bei der eigenen Frau war. Und das hat dann eine Scheidung gegeben.
Sehen Sie dort schon Leichen hinterlassen auf Ihrem Weg?
Ja, aber das war nicht bewusst.
Wieso hat Ihnen der Biss nicht geholfen, sich im Fußball durchzusetzen als Spieler? Sie haben alle Juniorenstufen durchlebt, nachher bei den Grasshoppers. Sind sogar bis ins erweiterte Kader von der ersten Mannschaft gekommen, haben, glaube ich, 2-3 Testspiele mitgemacht, aber es haben es hat nie gelangt für den Durchbruch.
Ja, das ist so. Ich bin recht grosse Spielintelligenz gehabt, technisch gut gewesen, aber zu wenig schnell, zu wenig aggressiv. Mir hat vieles gefehlt, um eine grosse Karriere zu machen. Und ich habe mich mit der Mittelmäßig nicht zufrieden geben. Und darum bin ich dort ausgestiegen, weil Fußball zur selben Zeit und der Matur machen, das ist dann fast ausschliessen gewesen, weil man hat noch nichts verdient dort. Und ich habe neben der Matur, neben dem Studium, habe ich dann müssen Geld verdienen, weil ich nicht will, dass meine Eltern mir das zahlen. Und bin dann wieder im Fußball zurückgekommen, weil das habe ich am besten können. Und habe gesagt, ich mache Juniorentrainer mit 24, 25 und verdiene so mein Geld. Und die Kollegen, die sind gut Taxifahrer oder haben auf der Post geschafft. Und so bin ich im Fußball in eine zweite Karriere
reingekommen. Aber die Söhne vom Zürichberg, die haben nicht gut Taxi fahren, oder? Die haben auch keine Matur gebraucht und kein Studium gebraucht.
Ja, einzeln, ja gut, in der Universität haben sie natürlich nicht nur die dann vom Zürichberg, oder? Aber es hat natürlich sehr viele gehabt, wo ihr Studium selber haben wollen finanzieren. Also man hat immer so einen Aushang gehabt und dort ist man geschaut, was gibt es an freien Stellen. Da bin ich auch immer geschaut und dann habe ich gesagt, nein, Fußball ist eigentlich viel gescheiter.
Der Fokus auf der RS3 mit dem Erich Vogel. Er hat den Schweizer Fußball in den letzten 20, 30 Jahren prägt wie kein anderer. Hat Fußballer wie den Murat Yakin zum Beispiel entdeckt. Trainer wie der heutige Schweizer Nazi-Coach, der Ottmar Hitzfeld, mit gross gemacht. Ist aber auch, wir haben es schon ein bisschen angetönt, studierter Germanist und Theaterwissenschaftler. Wieso, dass er nicht Theaterdirektor geworden ist, sondern Fußballmanager, das wird er uns noch müssen erklären. Wir hören jetzt Ihren ersten Musikwunsch. Es ist ein Lied von Bertolt Brecht aus der Drei-Groschen-Oper. Das heisst, das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens. Entspricht der Brecht-Text etwa Ihrem Menschenbild?
Nein, das ist meine erste Arbeit, die ich gemacht habe, nachdem ich B-Matur gemacht habe im Fernkurs. Da bist du hoch motiviert, da kommst du an die Uni, da kann es nicht schnell für sie gehen. Und ich lese mir Brecht aus, hat mich immer interessiert gehabt und bin dann auf den Song gestossen und eben das menschliche Streben ist dann dort sehr angezweifelt worden. Das hat mir dann das erste Mal zu denken gegeben. Bist auf dem richtigen Weg, wenn du so weiterfährst. Aber er hat mich nicht überzeugen, hat mich nicht ganz abbringen von dem Ehrgeiz.
Wir hören umso mehr auf den Text von dem Lied. Das ist das Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens.
Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug? Niemals merkt er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug.
Das ist das Lied oder die Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, ein Wunsch vom heutigen Fokusgast Erich Vogel, bekannt als beihärter Fußballmanager. Das Lied steht für die andere Seite von Erich Vogel, die vom Literaturliebhaber und Theatergänger. Und der Bertolt Brecht steht auch ein bisschen für den Start ihres akademischen Lebens. Und trotzdem, wir haben jetzt ganz gut auf den Text gehört, ist ein entmutigender Text, der uns sagen will, probier's gar nicht, du bist eh nicht gut genug. Streben nach Glück ist eigentlich unnötig, das hat sie nicht beeindruckt. Damals schon nicht?
Nein. Und er hat es auch nicht so gemeint. Er hat das als ein Paradox hergebracht zum ganzen Text in der Drei-Groschen-Oper. Darum sind ja das dann auch so ungewesen. Das ist dann die Widerspiegelung gewesen, also der Gegenspiegel zu der Handlung auf der Bühne. Aber es hat mir zu denken gegeben. Ich glaube, das ist ja das, wo das Theater, die Aufgabe von Theater, dass er einem nachdenklich macht, dass er einem, dass man Impuls überkommt, Impuls zur Entwicklung vom Mensch. Ich glaube nicht, dass der Mensch sich extrem kann ändern kann, auch mit grossem Willen heraus. Es sind gewaltige persönliche Nackenschläge, die man überkommt, da gibt es Veränderungen. Aber normalerweise mit Einsicht allein lässt sich relativ wenig ändern. Hingegen, dass man so Impuls überkommt, das schaue ich beim Theater, das habe ich sehr gerne. Ich gehe sehr gerne schauen und stelle nachher Fragen. Also ich komme fast immer aus dem Theater völlig befreit aus und sage, leck, mir war der Plausch gewesen. Da hat es wieder neue Eindrücke gegeben. Und das ist eigentlich die Aufgabe, so wie ich sie eigentlich mir erträumt habe, dass ich mal so etwas könnte führen. Aber da hat mir dann wirklich meine Kenntnis nicht gelangt.
Aber warum denn? Also haben Sie sich bewahren, dass das ein Naive ins Theater reinlaufen und dann bereichernd zum Theater rauslaufen und haben darum nicht den Weg eingeschlagen, selber Theater zu machen?
Ja, ich bin gerne ein Strippenzieher eigentlich hindurch. Und im Theater ist eigentlich der Regisseur, der die Schauspieler führt, aber sie sind auf der Bühne vorne. Und im Fußball ist es gleich. Der Trainer ist noch relativ weit vorne. Hingegen der Sportdirektor ist der hinten. Der hat die Fähne in der Hand, der muss schauen, dass es läuft. Und am liebsten wäre ich, zuerst nicht gedacht, ich wäre Theaterregisseur. Dann habe ich aber gemerkt, das lange definitiv nicht. Also da kommst du als Regisseur vielleicht als auf Solothurn Biel, ein Städtebundtheater, aber sicher nicht
ein Schauspielhaus.
Und als ich das gemerkt habe, habe ich mir sagen, nein, es gibt noch ein zweites Theater, das mich eigentlich auch interessiert. Das ist dann das Fußballtheater gewesen. Dem bin ich hängen geblieben. Und dort habe ich gedacht, in Hardturm oder in Letzigrund können sie schaffen.
Also dort schon der Pragmatiker. Ehrgeizig zwar, aber er weiss ganz genau, was er kann und was er eben nicht kann und geht dann den Weg, wo er kann.
Ja, ich glaube, das ist etwas, wo ich merke sehr schnell, wenn ich Anstoss nehme und gibt es mir auch zu, ob ich es in der Öffentlichkeit zu, gibt es dann immer eine zweite Frage. Aber ich merke, das lange nicht, mach das nicht, da kommst du nicht an die Spitze. Und das ist der Ehrgeiz, den ich einfach hatte, den ich irgendwo mit überkommen habe, das liegt vermutlich in den Genen. Und gesagt, mit dem Mittelmäßigen gibt ihn nicht zufrieden. Mein Vater hat mir immer einen Leitspruch gesagt, wenn du etwas machst, mach es recht oder sonst mach es lieber nicht.
Der Erich Vogel, ein Mann, der als Fußballmanager seit Jahrzehnten fest im Fußball reinsteht. Man hört es immer wieder, es geht sehr schnell und dann reden sie wieder über Fußball. Ich möchte noch kurz beim Theater bleiben oder bei den Gemeinsamkeiten, die vielleicht die Bühne und der Fußball kann haben. Wo sehen Sie mehr Wahrheit? Wo kommt man der Wahrheit über das menschliche Sein näher, auf dem Fußballplatz oder im Theater?
Wenn einer wirklich Fußball gerne hat, ein Fußballliebhaber ist, dann sieht er im Fußball auf einem Spielfeld oder an einem Training sehr viel vom Mensch. Oder der Fußball ist ein Mikrokosmos von der Gesellschaft. Und du siehst menschliches Verhalten ohne Kontrolle. Also, das Unbewusste spielt auf dem Fußballplatz viel die grössere Rolle als das Bewusstsein. Also, das, was du gelernt hast, ist nur ein kleiner Teil von dem, kannst du umsetzen. Sondern es ist wirklich Spontanes, das Kreative, das Chaotische, das im Menschen ist, spielt eine ganz wesentliche Rolle im Fußball. Und das ist aber im Theater auch so. Theater ist aber inszeniert, das ist eingeübt. Da ist jede Rolle, es hat einen Dramaturg, jede Rolle ist klar definiert. Man weiss, was jemand auf einem zukommt, wenn man ins Theater geht. Im Fußball weiss es nie. Aber schauen Sie von der Wortwahl her, man redet vom Schauspieler, also ein Spieler, vom Fußballspieler ist eben auch ein Spieler. Und Fußball ist ein Spiel. Und Spiel selber schaut man ja immer als etwas extrem Positives, aber Spiel hat natürlich ganz asoziale, also nicht Bedeutung, aber einen asozialen Aspekt auch. Ich meine, ein Spiel bringt immer Sieger und Verlierer hervor. Also der eine gönnt und der andere verliert. Der gönnt, ist aufgestellt und der verliert, hat weniger Selbstbewusstsein. Und das fängt aber bei den Sechsjährigen an. Sie müssen mal gehen, wenn sie so ein Spiel gehen, ich war gerade gestern wieder so einem Turnier gewesen, wenn 6-7-Jährige verlieren, wie die daherkommen nachher, was für ein Gesicht das die machen und gegenüber den anderen, die gewonnen haben. Also es ist ein Spiel, wo
nicht inszeniert ist, wie im Theater, nein, wo der Mensch sich dann nackter zeigt.
Ja, so ist es. Also Der Camus hat mal hat geschrieben, im Vorwort vom Lettkanz hat er geschrieben, alles, was er über den Menschen wisse, verdanke er am Fußball. Und er war selber Gori in Algerien. Und es haben sich sehr viele Intellektuelle haben sich über den Fußball geäussert. Auch und Dürrematt hat mal geschrieben, er war ein riesen GC-Fan gewesen und hat geschrieben, wenn GC verlieren können, wären 10 Tage brechen keine Ziele mehr. Also, man geht an die Emotionen her und das noch mehr auf dem Fußballplatz, weil es ist ein ungewisser Ausgang von einem Theaterstück, ist immer, man weiss ihn. Wenn man das Theaterstück kennt, weiss man, wie es ausgeht. Im Fußball weiss es nie. Nie. Bei die grossen Favoriten sterben, das ist immer da. Man wird es jetzt in der EM wieder erleben, dass man einfach, dass man im Dunkeln tappt. Auch die sogenannten Experten, also was ich mich schon alles getauscht habe, in Voraussagen, wenn ich sicher war, dass der und der gönnt, die haben sie auf den Sack bekommen. Und das ist eigentlich spannend.
Also es gibt schon gewisse, die wissen, wie es ausgeht. Das sind die Geld eingesetzt haben, zum Spieler bestechen, die dann mal auch ein Goal reinlösen, oder?
Ja, wenn sie die wüssten, hätten sie ja die Spieler nicht müssen bestechen müssen, sondern weil sie es gerade nicht wissen. Und weil sie natürlich das Geld dann auf die Überraschungen setzen, also gehen sie dort her, die grossen Gewinne machst dann, wenn du das Geld auf die Aussenseite gesetzt hast. Und
aber der nächste grosse Wettskandal, der von Italien her, so wie es aussieht, auch in die Schweiz hineinschwappt, auch Challenge League-Vereine sind da offensichtlich betroffen. Aber ist das ein bisschen in der Natur des Menschen, dass er möchte manipulieren, dass er möchte Einfluss nehmen, wie es eben ein Theaterregisseur zum Beispiel auf seine Schauspieler macht, auf ein Stück, dass man nicht einfach nur am Spielfeldrand stehen will, ohne irgendeine Ahnung, wie es wird ausgehen.
Ich habe jetzt ein typisches Beispiel, wenn Sie sagen jetzt manipulieren. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein Wort, das sehr negativ beleidigt ist, oder? Ein anderes Wort, das ganz den gleichen Wortstamm hat, ist motivieren. Und
vielleicht muss man dazu sagen, Manipulator ist auch so ein Begriff, wo man über sie jemanden mal
liest. Ja, natürlich. Wer Motivator? Zwischen Motivation und Manipulation ist ein ganz schmaler Grad. Da müssen Sie aufpassen. Motivation ist extrem wichtig. Heute, nicht nur im Spitzensport, für die Schule, für überall. Aber sie ist sehr schwierig. Und du kannst Leute nur motivieren, wenn sie Vertrauen in dich haben. Und wenn es mir nicht würde gelingen, Vertrauensbasis mit Leuten aufzubauen, dann würden die alle davonlaufen und würden nicht wieder kommen. Und ich habe x Beispiele von mit Trainern oder mit Physiotherapeuten oder Ärzten zusammengeschafft, wo sich sofort wieder meldet, wenn ich irgendjemand auftauche, also sogar den Club wechselt, weil sie sagt, hey, mit dem erreichen wir etwas, mit dem ist es glatt zusammen zu arbeiten. Nicht einfach immer, aber es ist spannend und wo das auch suchen, den Erfolg natürlich suchen.
Und haben Sie immer nur motiviert und nie manipuliert?
Ja, natürlich. Schauen Sie, mit 30 habe ich nicht gewusst, dass Motivation und Manipulation beieinander ist. Oder du lernst dich dann mit der Zeit kennen. Du wirst ja nicht geboren, dass du alles weißt. Und dort, im Nachhinein muss ich sagen, das hast du sehr geschickt gemacht, da bist du gut gewesen. Dort bist du aber an eine Grenze gestossen, wo du heute nicht mehr machst. Aber es wird natürlich heute unheimlich viel manipuliert. Das ist gegenüber früher eigentlich noch mehr geworden. Aber jetzt reden wir auch von der Wirtschaft und auch im Theater, also überall. Das Manipulieren von Menschen ist leider eben einer von der liebe Gott uns nicht so geholfen hat. Hat er uns mal etwas mitgegeben, wo er lieber eigentlich, dort hätte er lieber, wäre ein bisschen vorsichtig gewesen.
Sie manipulieren oder motivieren, wie Sie sagen, aber lieber, als dass Sie manipuliert werden. Es gibt das Vorkommnis, Kurt Rötlisberger, ein ehemaliger Schweizer Top-Schiedsrichter, der ist dann schnell nicht mehr Schiedsrichter gewesen, nachdem Sie der UEFA gemeldet haben, dass der Herr Rötlisberger ein Spiel faken und an Sie angelangt ist und Sie gefragt hat, ob Sie da mitmachen würden.
Ja, Sie sprechen jetzt etwas an, was so stelle ich immer unterschlagen wird. Mir wird alles zutraut dabei, wo der gekommen ist und ich habe sofort gemerkt, was er will. Dass er ein Spiel kaufen will, dass er Geld will, das ist für mich sofort klar gewesen. Das machst du nie mit, nie im Leben. Es hat mir unheimlich zu denken gegeben, dass der mich so einschätzt, dass er mit mir das machen kann. Und
weil sie ethisch das nie gemacht hätten oder weil er ihre Intelligenz offensichtlich unterschätzt hat, weil sie so ein Risiko nie eingegangen
hat? Nein, er hat offensichtlich das Bild von den Medien, das die Medien über mich haben, hat er als Wahrheit angeschaut und hat das gar nicht können vorstellen, dass ich jetzt da nicht mitmache. Weil ich habe ihm sehr schnell gesagt, dass das eigentlich nicht bei uns, bei GC, nicht drin ist und bei mir nicht drin liegt. Und er hat weitergemacht und weitergemacht. Ich habe immer gedacht, bist du ein Wahnsinniger? Du lieferst dich ja mir völlig aus. Und ich habe mir dann lang überlegt, ob ich das überhaupt ausbringen soll, weil ich gewusst, was das für ihn bedeutet, dass das Ende von seiner Schiedsrichter, also meine Schiedsrichter ist ja zurückgetreten, aber er ist damals vorgesehen in der UEFA, Präsident von der Schiedsrichterkommission zu werden. Aber dort haben wir schützen, weil ich habe es einem Präsident mitteilt und der hat dann sofort gesagt, wir müssen die Öffentlichkeit, also wir müssen die UEFA gehen, wir müssen das melden, sonst können wir plötzlich in wenn das später mal auffliegt und das heisst, sie waren auch bei GC und die haben das nicht gemeldet, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Darum sind wir gegangen, aber...
Also mehr Selbstschutz als
der Fairness Gedanke. Ja, aber dort muss ich mir vorstellen, ich habe keinerlei Beweis gehabt. Ich bin allein mit ihm im Büro hinein und habe einen Antrag und dort ist ein von allen Instanzen dann in der UEFA und das sind dann Ex-Bundesrichter aus Karlsruhe, also das sind dann sehr erfahrene Leute gewesen. Und ich bin angestanden und ausgefragt worden und müssen glaubwürdig aussagen, was passiert ist. Und sie haben mir geglaubt und nicht ihm.
Und aber das heisst, das ist kein neues Phänomen, dass Spiel manipuliert werden. Das gibt es, solange es das Spiel gibt und das Geld zu verdienen
natürlich.
Gibt.
Ich meine, das habe ich, als ich schon Junior war, bei GWG, habe ich das schon erlebt. Das ist nichts Neues. Es ist früher einfach nicht mit einigen Beträgen gelaufen. Aber es ist also nicht so, jetzt oben raus, also ich bin vielleicht an zwei oder drei hergelaufen in 50 Jahren Spitzenfußball, wo ich gewusst habe oder vermutet habe, da könnte etwas gelaufen sein. Von Italien weiss man es, da hört man es natürlich immer, wenn du im Ausland bist, erzählt es dir, wie das geht, aber in der Schweiz ist das wirklich nicht verbreitet. Es ist das neue Phänomen jetzt von der Challenge League, weil die verdienen dort gar nichts. Da kannst du ein Spiel mit 10'000 Stutz, 20'000 Stutz, wenn du 3'000 verdienen oder teilweise verdienen es 2'000 im Monat, sind aber Profi, müssen mit dem durchkommen. Dann kommst du her und gibst mir einen 20'000, dass da der eine oder andere umgeht.
Das ist eigentlich verständlich, oder? Ist es dann so verurteilenswürdig, wenn jetzt keine Meisterschaft entschieden wird, es nicht um Auf- und Abstieg geht, wenn es irgend um ein Mittelfeldduell geht, ob jetzt noch ein Goal mehr fällt oder nicht, in dieser besagten Minute?
Nein, das lässt sich wirklich nicht mit nichts und nichts rechtfertigen, weil dann hast du Spielgedanken, oder wenn du antrittst und als Spieler oder als Trainer und du denkst, die anderen haben das Spiel gekauft und du gibst dir Mühe, du schaffst es jahrelang und der andere kann mit Geld etwas bewirken, das wäre, darfst du nicht durchlassen. Aber da gibt es null Toleranz eigentlich.
Es haben viele grosse Spieler, grosse Trainer in den letzten 20, 30 Jahren ihren Weg gekreuzt. Sie sind bekannt für pointierte Aussagen zu Sachthemen, aber auch zu pointierten Einschätzungen zu Spieler, Trainer, Manager, zu Protagonisten im Schweizer Fußball. Darf ich Ihnen zwei, drei Namen sagen und Sie sagen mir eine Einschätzung dazu? Alain Sutter. Auch ein Spieler von denen, die Sie entdeckt haben.
Nein, entdeckt nicht, wie sie das entdecken, dass ein Spieler, der entwickelt sich selber. Du kreuzest irgendwann einmal den Weg. Er ist bei GC weg, kam wieder zurückgeholt. Er ist auf dem Platz ein Genie gewesen. Er ist extrem beratungsresistent gewesen. Mit ihm reden ist spannend gewesen, aber Auswirkungen null. Er hat es immer gewusst, er war überzeugt von dem, was er macht, aber die Überzeugungen haben dann innerhalb von einem Jahr können schwanken. Also er hat zeitlang extrem Krafttraining gehabt, hat fast 10 Kilo zugelegt und plötzlich war das Krafttraining des Bösen gewesen, dann hat er so aufgehört und hat wieder nicht mehr trainiert. Ich höre seine Kommentare im Fernsehen gern. Ich bin nicht immer einverstanden. Seine Arbeit bei GC, die er jetzt abgeliefert hat, das ist eher nicht so glücklich.
Er ist mal kurz Teil vom Verwaltungsrat, der mitverantwortlich gewesen wäre, um GC aus dem Schlamassel finanzieller Hinsicht wieder rauszubringen. Hat nicht funktioniert.
Ja, das ist klar. Ich meine, er war nicht vorbereitet auf das. Du kannst nicht in so einer Position, weil du mal selber Spieler gewesen bist, nachher vom Fußball weggekommen bist, nie Trainer gewesen, nicht drinnen dich weiterentwickelt hast und nachher hochkommst. Das ist sehr schwer. Es ist eine sehr schwere Aufgabe gewesen für ihn. Eigentlich von seiner Intelligenz. Ich schaue als einen sehr intelligenten Mensch an. Also ein paar Sachen gemacht, die für mich unverständlich sind. Aber ich müsste mal mit ihm diskutieren. Vielleicht hätte ich dann ein bisschen mehr Verständnis.
Nächster Name. Einer, der den Sprung vom Spieler zum Trainer, so wie es aussieht, recht gut geschafft hat. Der Murat Yakin.
Schauen Sie, im Fußball ist es schön, dass man, wenn Sie im Arbeiterquartier geboren wären, wären Sie als ein potenzieller Rassist geboren. Das ist leider so. Und,
Sie reden jetzt von sich selber?
Von mir selber, ja. Und je mehr, dass ich im Fußball reingekommen bin, je mehr haben sich die Vorurteile abgebaut. Und so wirklich, wie Schuppen von den Augen ist mir gefallen, als ich das erste Mal mit einem Türken, also mit dem Murat Yakin in Kontakt gekommen bin, mit seiner Familie. Der hat mich von Sachen überzeugt, die ich ihm nie zugetraut hätte. Sie wissen ja, man türkt das Spiel. Schauen Sie nur mal die Wortwahl an, die man mit der Türkei verbindet. Das Türken, das ist ja ganz negativ beleidigt. Und habe nachher gemerkt, dass der eine hohe Sozialkompetenz hat, dass er ein genialer Fußballer ist, der genialste, den ich je gesehen habe, aber auch ein bequemer. Und das ist für mich eine Niederlage, dass man eigentlich den Yakin nicht zu einem Weltklub hätte bringen können. Er war talentierter wie ein Johann Vogel, aber Johann Vogel ist zu AC Milan gekommen. Das gehört zu den 5 Top-Vereinen und der Yakin hat das nicht geschafft. Als Trainer hat er eine riesige Möglichkeit, zu so einem Weltverein zu kommen, aber er ist auf einem sehr guten Weg von mir aus gesehen. Er hat einen heiklen Punkt, das ist seine Familie, dort lässt er nichts zu. Da hat er eine Familie, die manchmal im Fußball zu einem Hindernis werden kann. Also IB hat ja unbedingt, wenn es IB das nächste Wort mit dem Yakin wäre, sicher Schweizer Meister geworden. Dass sie ihn nicht geholt haben, ist gut für den Fußball, weil man dann noch nicht weiss, wer wirklich Schweizer Meister wird. Einer der Gründe war, dass man seinem Umfeld nicht ganz traut hat und dem hat er aus dem Weg gehen. Und das wird er dann eines Tages einsehen und wird da sich seine Umgebung ein bisschen besser auslesen oder mehr in den Griff bekommen und dann kann er wirklich ein ganz grosser Trainer werden.
Bleiben wir bei IB, Christian Gross. Vor kurzem entladen, sein Hoffnungsträger. Das ist der Trainer, der sie mal damals langes Herr vom FC Weil zu GC geholt haben.
Ja, ich habe vom Hönke als 12-Jährigen in Hartum gebracht. Das war das erste gewesen, und er war C-Junior gewesen, und wir haben gerade diese Interesse, also der 18, 16, 17, 18-Jährigen da. Wir haben sehr viele grosse Teile sind wir miteinander gewesen. Ich hatte dann auch wieder wie Xamax gehabt. Er ist ein grosser Trainer, ist der erfolgreichste Trainer, den wir in der Schweiz hatten. Das kann ihm niemand absprechen. In der Personenauswahl im letzten Sommer hat er in meinen Augen noch Fehler gemacht.
Ist da eine Ära zu Ende gegangen? Eine Ära vom Trainertypus Christian Gross?
Ich hoffe es nicht. Ich glaube, er wird aus dem auch wieder lernen. Ich habe gerade jetzt wieder gehört, dass ausländische Vereine sich für ihn interessieren. Er ist natürlich ein wahnsinniger Fighter und Kämpfer. Also, der wird nie den Kopf ins Sand strecken, dass es für ihn jetzt fertig ist. Wenn Sie ein Typ sind wie er, wir gleichen uns in gewissem Maß oder so auf den Erfolg aus, dann werden Sie immer wieder Vertrauen zerstören. Also, Sie, Spieler, die sich Ihnen anvertraut haben, müssen Sie enttäuschen, Sie müssen Sie entlassen, Sie dürfen Sie auf der Ersatzbank, auf der Tribüne, am Schluss der Saison dürfen Sie es entlassen. Das hat natürlich Auswirkungen in einer Mannschaft. Und da brauchst du den Gegenpol, eigentlich die Sonny Boys, denen, wo die Spieler um den Hals fallen, wo es alles...
Thorsten Fink, Heiko Vogel.
Heiko Vogel hat die Rolle sehr gut gespielt bei Basel und jetzt ist er aber auf der anderen Seite. Nein, jetzt muss er schauen, wenn er zurechtkommt mit dem.
Ich habe noch einen Namen, Janis Joplin.
Ja, das ist für mich zu der Universitätszeit, wo die natürlich aufgekommen ist. Oder? Und das ist ja die Zeit, wo auch eine Universität in dieser Zeit ist, Flower Power gekommen. Und Janis Joplin ist eigentlich die, sie hat sich zu Tode gesoffen, sie hat sich gespritzt, sie Drogen, Heroin, Koks, alles. Die Frau hat ja alles gemacht, mit 27 ins Grund gerichtet. Und dazumal ist man eigentlich so ein bisschen vor der Legalisierung auch von härteren Drogen gestanden. Also es ist also diskutiert worden, auch im intellektuellen Kreis. Und mit dem Tod von ihr hat es ein Umdenken eingesetzt. Also, vielleicht genau überschätze ich, aber bei mir persönlich, also ich habe nie mit Drogen zu tun. Wenn ich etwas nicht gemacht habe, ich habe noch nie, nicht die geringste, ich habe einen Horror gehabt von dem, aber nicht einen einzigen Versuch gemacht. Also nicht nicht einmal Cannabis habe ich genommen. Das hat sich total widersträubt. Und
wo hat denn das Umdenken stattgefunden? Was ist denn das Prägende gewesen?
Ja, ich meine, so hochbegabte Frau, die so eine gute Sängerin ist, die sich mit 27 selber umbringt, mit Koks und mit Alkohol. Das gibt einem zu denken. Das geht ja einem Jungen, der ihre Musik gehört hat, einfach nicht spurlos vorbei.
Hören wir sie. Janis Joplin. Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Bobby, from the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. When feeling good was easy alone, when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Janis Joplin, eine begabte Musikerin, die sich in jungen Jahren wie es mein heutiger Fokusgast bezeichnet, tot gesoffen hat. Eines der prägenden Ereignisse im Leben vom Erich Vogel, Fußballmanager, der offensichtlich sensitiver veranlagt ist, als viele von seinen Kritikern wahrhaben. Sie haben sich damals zu Uni-Zeiten mit Künstlern abgeben. Sie sind als Literatur- und Theaterstudent natürlich in so Kreisen verkehrt. Da ist auch Drogen konsumiert worden. Wieso war das für Sie nie ein Thema gewesen? Nie ein Reiz aufkommen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte Angst, eindeutige Angst, weil das ist etwas Unberechenbares. Du weißt nicht, wie die Folgen sind. Du kennst die Spatschäden nicht. Das hat mich, ich habe nie geraucht. Das hat mir natürlich der Fußball geholfen. Gell? Mit 15, 16, wo Kollegen angefangen haben zu rauchen, habe ich gesagt, ich gehe nicht fünfmal trainieren in hartem Abend. Und nachher mit Rauchen machen wir zwei Trainings wieder kaputt, indem ich konditionell nicht auf der Höhe bin. Und mit 20 war das kein Thema mehr gewesen. Und darum hat mir sicher auch geholfen dort. Gar nicht irgendwie beeinflusst zu werden mit Drogen oder die kleinsten Versuche.
Aber das war schon eine ganz andere Welt gewesen. Da sind Sie schon ein bisschen der Exot gewesen, als einer, der vom Fußballbusiness herkommt, unter all den Künstlern, Theaterleuten. Wie war das gewesen damals für Sie? Ja, hat sie ja die grosse Glocke gehängt? Dass sie
also der Universität aber nicht, hat niemand. Also wenn du, da hat es noch eine Zeitung gehabt, das war der Sport gewesen. Also da hast du nie dürfen lesen. Wenn ich sie trotzdem gelesen habe, habe ich die Zürich-Zeitung gekauft, schön. Nach aussen war es die Zürich-Zeitung und innen durch ist der Sport, da ist der Sport gewesen, dann habe ich den gelesen. Aber wenn das eine Studentin gesehen hätte, hättest du keine Chance gehabt mit der jenen Ausgang gehabt, dann wäre verteufelt worden, weil zur selben Zeit ist Fußball, das ist überhaupt nicht akzeptiert worden. Das hat sich in den letzten 30 Jahren natürlich gewaltig geändert, weil viele intellektuelle Künstler, Schriftsteller haben sich angefangen mit dem Fußball identifizieren. Auch Schauspieler, ich mag mich erinnern, der Gretler, der Heinrich Gretler ist der einer der ersten gewesen, den habe ich viel im harten Mund gesehen. Und der hat sich dann einmal in der Pause von der Aufführung in dem Schauspiel und hat sich einmal informiert, wie der Match steht. Das war ja ein GC-Fan gewesen. Und wie länger, je mehr hat sich natürlich Fußball aufgetan und ist heute natürlich total auch bei der Intellektuellen. Heute schämt sich keiner mehr, an einen Fußballmatch zu gehen. Das war früher anders gewesen.
Das macht es für Sie auch ein bisschen einfacher, in diesen Kreisen weiterhin zu verkehren. Kommen wir zurück zur Gegenwart. Sie haben im Moment gerade kein offizielles Amt im Schweizer Fußball. Sind Sie in den vergangenen Jahren zu vielen Leuten auf die Füße getrampelt, als dass Sie überhaupt jemanden noch würde offiziell anstellen?
Ja, mit 73 suchen sie also keine Anstellung mehr. Also, all meine Kollegen, sie sind in Rente und die fragen mich, wieso schaffst du überhaupt noch? Und ich habe die letzten 3 Jahre jetzt mit Fernsehen, im Teleclub gesehen.
Wieso schaffen sie überhaupt noch? Was sagen sie denen?
Weil ich den plauschen. Also, für mich ist immer, das ist mein grosses Glück gewesen, dass ich eigentlich das, was ich am liebsten gemacht und zum Beruf machen konnte. Und ich habe nie mehr, ich bin mal 6 Monate, ich bin mal auf der Bank von Doppel 6 Monate gewesen. Und damals war es noch die grösste Börsenbank in Zürich. Und habe gesehen, wie das funktioniert. Nach einem Handel war das eigentlich ein normaler Weg. Und da habe ich gewusst, das Bankenwesen ist nicht meins. Also, es ist nicht meine Berufung. Und bin dann dort weggegangen. Und wir träumen nicht auf Griechenland, aber die alten Theater anschauen.
Das könnten Sie jetzt ja machen. Also, es verlangt ja niemand von Ihnen, dass Sie noch auf der Bank arbeiten können mit 73. Aber reisen, die Welt sehen, was Pensionäre normalerweise so machen in dem Alter.
Was viele sagen, aber wenig machen. Ich habe mal nachgerechnet, ich war 68 Länder tätig gewesen. Also nicht als Tourist, sondern wirklich irgendetwas ausgeführt. Und
das hat meistens mit Fußball zu tun gehabt.
Fast immer mit Fußball zu tun, aber mit Ausbildung, mit Schiedsrichter oder Trainer und weiss nicht was. Also, ich habe 3 grosse Wasserfälle gesehen. Ich muss den vierten nicht auch noch mal sehen. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch die Welt muss bereisen. Es hat noch 2 Länder, die mich interessieren. Das ist Costa Rica. Es ist ein Land, das erste Land, das keine Armee hat. Das hat mich immer fasziniert. Die haben den Mut mal herzustehen ohne eine Armee. Und das zweite ist Vietnam. Da sind wir auf der Strasse gewesen, damals, wo die Amerikaner die bombardiert haben. Also die ganzen Intellektuellen sind natürlich auf der Vietcong-Seite gewesen, weil sie gesagt haben, hey, das kann nicht sein, ein kleines Volk, wo sie zuerst Franzosen zum Teufel jagten, nachher die Amerikaner rausgerührt haben. Die haben natürlich alle Sympathie gehabt. Und die 2 Länder würde ich gerne noch mal hingehen, aber das ist eigentlich so ein bisschen, ja.
Aber das Interesse geht offensichtlich über den Fußball. Fußballplatzrand aus.
Ja, die haben jetzt, Vietnam kommt langsam, ist ein zukünftiger Markt und Costa Rica ist in Mittelamerika eine der besseren Nationen, aber dort würde ich jetzt wirklich nicht wegen Fußball hergehen.
Also Reisen ist nicht. Dann ist es weiterhin Einfluss ausüben, wo das, was sie antreibt. Sie sind, ich habe gesagt, nicht in offizieller Funktion, aber sie sind als Berater, als Einflüsterer beim Grasshopper Club Zürich, bei GC tätig, wieder mal bei dem Verein, der wieder mal einen Neustart probiert. Wie fest können Sie Einfluss nehmen dort?
Nein, ich meine, der neue Präsident, der gekommen ist, hat mich gefragt.
Der André Dose, branchenfremd sozusagen.
Ja, aber das Fussball sind ja nicht, meine so Präsidenten sind praktisch immer branchenfremd. Dann hat er mich gefragt, über auf meine gewisse Ratschläge kann zurückgreifen kann, wenn er es braucht. Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, aber mein Einfluss ist ganz minim. Die führen das, die haben einen Sportkoordinator oder einen Sportdirektor dort, einen Jungen. Und wenn die mal etwas wissen wollen, dann rufen sie mir an. Dann sage ich auch etwas. Mit dem einen oder anderen Transfer, der jetzt passiert ist, habe ich mitgewirkt. Aber ich strebe da nicht Einfluss an, weil das müssen die wissen. Oder
aber es ist die ideale Konstellation, um als Erich Vogel wieder mal so richtig Einfluss auszuüben. Ein Präsident, der nicht vom Fußball kommt, Verantwortliche, die recht jung sind, wenig erfahren, das gibt ein grosses Vakuum, das sie eigentlich gut können.
Ja, aber also, man muss jetzt sagen, der André Dose hat eine recht grosse Ahnung von Fußball. Also er ist immer, hat selber immer geshootet, war ja bei Etoile Carouge gewesen. Also wenn ich ihm zuhöre, dann habe ich noch nie das Gefühl gehabt, das ist einer jetzt, wo den Fußball nicht versteht. Natürlich weiss ich gewisse Details besser, aber das ist normal. Aber das ist, für die gilt auch immer, learning by doing. Du kannst, ich habe x Beratermandat schon gehabt. Und mit dem bin ich eigentlich nicht gut gefahren, weil du kannst gute Ideen vermitteln, du gibst das ein. Wenn die aber schlecht umgesetzt werden, ist am Schluss das eine schlechte Idee gewesen. Und ich will nicht mehr neu mit hergehen, wo ich operativ tätig bin. Das heisst, das ganze Leben ist nur noch auf das ausgerichtet. Und das habe ich 50 Jahre lang gemacht, das langt.
Grosse Pflöcke einschlagen ist in dem Fall nicht mehr.
Nein.
Sie sind jetzt 73, Sie haben geleistet, was Sie haben können und wollen leisten, und jetzt nehmen Sie es doch ein gemütlicher.
Nein. Ja, Gottes Willen, gemütlicher sicher nicht. Aber ich habe jetzt neue Projekte, die ich jetzt am Entwickeln bin. Das, was ich weiss, weiterzugeben, ob das ein Trainer ist, ob das jetzt gerade Sportchef sind, oder? Weil da hat es einen riesen Mangel. Und da haben mich jetzt ein paar angefragt, ich soll doch so etwas mal ein bisschen organisieren. Ich bin wirklich kein kontemplativer Mensch. Also, ich gehe im Museum, ich bin öppen im Museum, aber das ist nicht meine Welt. Meine Welt ist das Machen, ist schon etwas noch mal bewegen, Leute zu beeinflussen, aber nicht mehr innerhalb von einem Verein. Das müssen andere, das sollen die Jungen, die sollen jetzt da her und die sollen beweisen. Und wenn man dann mal so ein Millimüh kann beitragen, dass der Erfolg noch ein bisschen höher ist, dann macht man das.
Wahrscheinlich gerne. Ist es mehr als ein Millimüh, auch bei den Grasshoppers im Moment noch. Aber da sind Sie zurückhaltend. Die Fußball-Europameisterschaft fängt in ein paar Tagen an. Wie verfolgen Sie die? Vor Ort im Stadion oder doch dann kontemplativ zu Hause auf dem Sofa?
Ja, ich will nicht alles anschauen, aber ich bin das erste Mal ein grosser Deutschland-Fan. Das ist eigentlich in 50 Jahren auch das erste Mal. Bis jetzt haben wir eher immer gefreut, wenn die Deutschen verloren haben. Und jetzt gibt es zwei Gründe. Es gibt einen politischen Grund, das ist aber der zweite. Aber ich fange mit dem an, die Deutschland-Diskussion, die für den Moment in der Schweiz ist, das finde ich etwas vom Miesesten, was mir eigentlich in den letzten Jahren passiert ist.
Die Abneigung deutscher
Deutsche gegenüber, wir müssen so froh sein, dass die kommen. Ich sage immer, wir sind der südlichste Kanton von Deutschland, wir haben die gleiche Kultur. Jetzt kommen die daher, weil wir es brauchen. Wir holen Fachleute, wir haben sehr gute Leute da, die decken die Lücken ab, die wir nicht haben. Und jetzt wollen wir es ihnen wieder vermiesen. Also das grenzt dann, das ist dann wirklich der Anfang von Rassismus.
Wird Deutschland Europameister?
Und ja, ich hoff's. Und weil Deutschland das erste Mal im Fußball spielt, wo eben nicht deutsch ist, also nicht mehr die deutschen Tugenden hat, oder nur noch in zweiter Linie die deutschen Tugenden. Sie haben eine unglaublich kreative Mannschaft, haben ganz jung, einen sehr guten Trainer, der übrigens in der Schweiz ausgebildet worden ist, wieder Hitzfeld. Also wir haben noch einen kleinen Anteil.
Jogi Löw.
Und spielen einen Wahnsinnsfußball. Also, jetzt würden sie es verdienen. Ich hoffe, die Generation schafft etwas mit einem atypisch deutschen Fußball Weltmeister zu werden, weil bis jetzt sind sie immer über Kampfkraft, über Einsatz, über Disziplin, über Aggressivität sind sie zum Meister geworden, sind so verschrien worden, und heute sind sie eigentlich die grossen Kreativen. Darum drücken wir wirklich den Daumen, das mal muss Deutschland sein. Und
das Loblied von Erich Vogel auf Deutschland als Fußballland.
50 Jahre eher nicht so Freund vom deutschen Fußball jetzt daher. Sie sehen, in einem hohen Alter kann man noch sich ändern.
Wir müssen zu einem abrupten Schluss kommen von dieser Sendung. Ich merke in jeder Frage, die ich Ihnen stelle, neue Türen auf. Also das Feuer ist offensichtlich noch lange nicht erloschen im Erich Vogel, im 73-jährigen Doyen sozusagen von den Fußballmanager in der Schweiz. Ich wünsche Ihnen in dem Fall einfach nur unterhaltsame Fußball-Europameisterschaften und viel Spass beim minimalsten Einflüstern noch bei den Grasshoppers in Zürich. Danke für den Besuch.
Merci.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.